Du hörst die Farbe Lila. Ich bin Steffi, dein Host, und herzlich willkommen zum Podcast. Ich mache mich nackt. Emotional nackt natürlich. Los geht's. Hey du, schön, dass du wieder eingeschaltet hast heute. Du merkst, ich habe in den letzten zwei Folgen war schon sehr emotional für mich und es ist auch immer noch schwer, drüber zu sprechen, obwohl ich das schon sehr gut verarbeitet habe, natürlich in meiner Therapie und mit mir selber, aber irgendwo ist dann doch so noch immer so eine gewisse Scham und Angst davor, wieder zurückzufallen. Und die letzte Folge hat ja damit aufgehört, dass ich gesagt habe, ich musste gehen. Und dazu gibt's heute mehr. An diesem Punkt, wo ich war, wo ich dann selber schon gesagt habe, ich muss jetzt gehen, da war schon der Entschluss da, ich überlebe das nicht. Irgendwie werde ich das nicht überleben. Ich habe Angst vor mir selber, ich habe Angst vor meinen Gedanken, ich habe Angst vor Menschen, vor den ganzen Drumherum und ich wusste, ich gehöre da nicht mehr her. Und da war es dann so weit, dass die Gedanken so erdrückend und so schlimm wurden, dass ich bei der Seelensorge angerufen habe. Also bei dem Notfallkontakt. Und dort habe ich mit einer ganz lieben Dame gesprochen und ich war natürlich wieder total aufgelöst, ist eh klar, hysterisch. Ich hatte Angst davor zu erzählen, um was es gerade geht. Und sie hat dann gesagt, ist denn etwas passiert? Und ich habe dann nur gemeint, natürlich nicht. Also es ist gar nichts passiert in den letzten 3 Wochen. Überhaupt gar nichts. Es ist nur in meinem Kopf alles passiert. Alle Szenarien, alle möglichen. Und Leute, das ist wie ein schlechter Horrorfilm, der im Kopf im Kopf spielt. Das ist ja nicht so, dass du sagst, okay, ja, da kommt einmal so ein Gedanke und dann ist der wieder weg, sondern bei Zwangsgedanken ist es dann so, dass dieser Gedanke, der schlimmste Gedanke, und der hat ja den Zusammenhang mit deinen tiefsten Ängsten, dass der immer und immer und immer schlimmer kommt, in alle möglichen Formen. Und das ist natürlich dann dieses, du kannst nicht mehr schlucken, du kannst nicht mehr bewegen und du kannst nichts mehr fühlen. Und ich habe ihr das erzählt und sie meinte nur, das ist ganz normal. Und wieder dachte ich mir so, das ist sicher nicht normal. Hey Leute, was ist denn los? Jetzt rufe ich schon überall an und bekomme immer nur dieses, du bist nicht verrückt. Und durch die Diagnose von meinem Psychiater, der mir eben diese Zwangsgedanken diagnostiziert hat und das natürlich in eine gewisse Depression geschlittert ist und da ist alles dazugekommen mit dem Schlafentzug, war nach diesem Telefonat bei dieser Seelenhilfe oder bei diesem Seelennotruf, nachdem der abgeschlossen war, war es dann so weit, dass ich in der psychiatrischen Klinik angerufen habe. Zum Glück konnte ich selbst erkennen, dass etwas mit mir nicht stimmt. Ja, es gibt ja so viele andere, die das nicht merken und die das immer so verneinen und dann Teppich kehren. Und da muss ich von Glück sagen, da war ich schon so weit, dass ich sage, okay, ich brauche jetzt wirklich noch mehr Hilfe. Ich habe beim meinen Psychiater des Vertrauens angerufen, um eine Überweisung gebeten, dass ich mich einweisen lasse. Und der hat mir das ausgeschrieben. Er meinte zwar, das ist nicht notwendig, ich solle mich beruhigen, soll warten, bis diese Tabletten ihre Wirkung einsetzen, aber ich hab nicht mehr können. Gesagt, getan, habe ich mir dann diese Überweisung geholt und habe zu meinem Mann gesagt, bitte bring mich weg. Bring mich bitte in die Klinik, weil ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was sonst noch passiert und bitte bring mich einfach hin. Und er hat das wahrgenommen und hat dann wirklich mich mit Sorgen angeschaut und hat dann erst realisiert, dass da wirklich was nicht stimmt. Und ja, in der Gesellschaft ist ja das so, wenn ich mir den Fuß breche, ja, dann fahre ich ins Krankenhaus und lasse das eingipsen. Ich lasse mich dann natürlich helfen und lasse mir das heilen. Wenn aber die Seele oder das Herz einen Knacks hat, dann fahre ich nicht ins Krankenhaus. Und warum? Weil man die Scham davor hat, was andere denken könnten. Oh mein Gott, die fährt ja in die Psychiatrie. Die ist ja komplett von der Spur. Die ist ja total verrückt. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn das eine sehr schlimme, beängstigende, erdrückende Zeit für mich war, ich möchte nichts davon missen. Der Tag, an dem ich die Klinik betreten habe, die war so erleichternd. Es ist alles von mir abgefallen. Ich bin bei dem Anfangsgespräch gesessen. Ich wurde natürlich gleich herzlich aufgenommen und ja, man kennt's von den Filmen, die man immer schaut. Wenn man in die Psychiatrie kommt, glaubt man, ja, jetzt kriegt man die Zwangsjacke angehängt und dann wird man irgendwo eingesperrt. Leute, das ist Fiktion. Das gibt es nicht. Du wirst dort aufgenommen, wie wenn du dir den Fuß brichst und wirst behandelt, dir wird geholfen. Mir wurden einige Fragen gestellt, ich habe alles beneint. Natürlich sind auch so Fragen gekommen wie, haben sie versucht, sich selbst was anzutun? Haben sie versucht, jemand anderen etwas anzutun? Und natürlich nicht. Ich könnte nicht einmal einer Fliege was zuleide tun. Wirklich, wenn ich eine Spinne sehe, nicht nur, weil ich es ekelhaft finde, aber ich denke mir, die hat ihre Berechtigung und die lasse ich frei. Ich bin der liebevollste Mensch auf Erden, glaube ich. Und ich liebe meine Familie, überhaupt mein Kind abgöttisch. Und natürlich kann ich niemandem etwas antun. Und ich habe niemals versucht, mir oder irgendwen was anzutun, außer meine Gedanken. Und das habe ich natürlich auch so kommuniziert. Und da ist niemand mit der Zwangsjacke gekommen. Also löscht es aus euren Gedanken, das ist so nicht. Und diese Ärztin, die hat mich dann aufgenommen und hat dann gefragt, haben wir nur ein Bett frei? Ja, dann auf Station und zack. Natürlich ist es ja so, dass in einer Psychiatrie paar andere Regeln gelten. Ja, du musst einmal alles, was du hast, abgeben, wie Gürtel, Schnürbänder, alles drum und dran, weil halt dann doch Leute auch drinnen sind, die sich versuchen, etwas anzutun oder anderen. Und mit dem muss man halt rechnen. Und das war dann schon kurzzeitig mal gruselig, aber ich dachte mir, nein, ich brauche nichts. Ich brauche nur mein Handy, damit ich weiß, dass meiner Familie gut geht und alles andere ist mir wurscht. Also ist mir total egal. Du kommst da rein, du wirst herzlich begrüßt. Es ist wirklich ganz normal wie im Krankenhaus, wenn du operiert wirst oder so. Und ja, ich habe mich wirklich wohl gefühlt. Und zu dem Zeitpunkt war mir alles andere ehrlicherweise total egal. Und dann hat die Reise dort begonnen. Ich habe mich so eingelebt, habe meine Zimmerfreundin, also Zimmernachbarin oder wie sagt man da, Mitbewohnerin kennengelernt. Und ja, die war auch ganz lieb und ich habe, durchs Reden kommt man eben zu gewissen Informationen. Und sie war stationär dort bereits seit 3 Wochen, weil sie unter starker Paranoia gelitten hat. Und ja, sie hat vorher Drogen genommen. Und dadurch hat sie diese Paranoia resultiert und auch Depressionen. Und deshalb war sie eben drin. Und wir haben so geredet und die war aber auch ganz normal. Und ich dachte mir so, ja, was ist denn da jetzt, gell? Das ist ja, keiner rennt da herum, schreit oder macht irgendwelche komischen Sachen. Das sind ganz normale Leute und wir sind dann gemeinsam auch natürlich bei jedem Essen, sei es jetzt Mittagessen gewesen, oder Abendessen oder dann am nächsten Tag eben das Frühstück, sind wir beieinander gesessen und ja, jeder hat so ein bisschen seine Geschichte erzählt. Und Leute, da waren schon Dinge dabei, wo ich mir gedacht habe, boah, da ist ja das, was warum ich jetzt da bin, das geringste Übel. Und eine Frau war dort, die war so circa ja Mitte, Ende 50 und die war voll lustig und hat voll den Spaß gehabt und ich hab dann, weil ich natürlich auch sehr neugieriger und wissbegieriger Mensch bin, hab dann auch einfach so mal nachgefragt, ja und warum bist du jetzt eigentlich da? Und die hat das einfach so rausgehauen und zu mir gesagt, ich habe 2 Packungen von irgendwelchen Tabletten gefressen und wollte mich umbringen und meine Tochter hat mich dann gefunden. Und da war ich dann so baff und sprachlos und weil ich habe mir gedacht, das gibt's ja nicht, das total fröhlich und da hätte man nicht einmal, also die hat nicht geweint oder sonst irgendwas, so wie ich, weil ich war ja komplett aufgelöst, ja, ich habe ja total geheult die ganze Zeit, war ängstlich, war so in mich gekehrt und ja, man hat mir einfach angekennt, dass man nicht gut geht, aber die Frau, da hat man nicht geglaubt, dass da was ist. Und genau das ist der springende Punkt. Seelischer Druck und seelische Schmerzen sind oft nicht sichtbar, sondern erst dann, wenn es zu spät ist. Und das muss einfach aufgebrochen werden, Leute. Wenn es euch nicht gut geht, dann sagt das jemanden. Sagt das irgendwen, der Freundin, dem Mann, der Frau, egal wen, aber nehmt das ernst. Auch die Beteiligten, die etwas zu hören bekommen von jemandem. Es ist wichtig, weil die Seele, die macht uns sonst kaputt. Und ich habe wirklich meine Erfahrung dort so ein bisschen, ja, ich würde jetzt nicht sagen, vermindert, sondern ich habe das schon nimmer so tragisch angesehen, dass ich eben unter Zwangsgedanken leide und ich habe an dem ganzen Tag ja wirklich sehr viele Gespräche gehabt, Tests durchgeführt und mit Psychologen und Psychiater gesprochen und ja, es hat immer geheißen, ja, sie kriegen die Ergebnisse dann bei der Visite und Und ich habe mir schon gedacht, oh Gott, ich komme da nie wieder raus. Also das war jetzt so, ja, und dann war es eben so, dass man weiter drüber gesprochen hat und der Psychiater, der letzte Psychiater, der mit mir dann geredet hat, der hat dann gesagt, Frau Schlügelhofer, ich sag's Ihnen jetzt ganz, ganz ehrlich, Sie sind jetzt eigentlich nicht das, was Sie glauben. Und ich so, Gott, jetzt wird's schlimm. Also jetzt muss ich dann meinen Mann sofort anrufen und sagen, der sieht mich nie wieder. Jetzt werde ich eingesperrt. Sie leiden unter Zwangsgedanken, generalisierter Angststörung, Panikattacken und Depression. Und ich so, ja, und was macht man da jetzt? Sie können das entscheiden. Sie können jetzt nur eine Zeit lang da bleiben oder Sie gehen nach Hause und machen das, was Ihr hauseigener Psychiater gesagt hat, mal die Tabletten nehmen, bis Ihr Spiegel sich eingestellt hat und die Besserung tritt natürlich auch von alleine auf und ich soll natürlich meine Sprachtherapie bei der Psychologin machen. Sie sind keine Gefahr für andere oder für sich selber und das kann ich Ihnen versichern. Und das war für mich dieser Satz, der war für mich dieser Hoffnungsschimmer, dieses Licht am Ende des Tunnels. Also, dass man wirklich sagt, okay, ich kann nach Hause gehen. Das war für mich, der hat mir diese Angst genommen, dass ich jetzt schizophren wäre oder eine Borderline-Störung habe oder ein Psychopath bin. Der hat mir das total genommen, weil ich bin ja mit dieser Überzeugung in die Klinik gefahren, dass ich eine Psychopathin bin und dass ich aus der Gesellschaft genommen werden muss. Und dem ist eben nicht bestätigt worden. Und das war das Schönste und der schönste Tag. Und deswegen möchte ich diese Erfahrung dort auch nicht missen, weil die ganzen Schwestern und Ärzte und Psychologen, die waren alle so verständnisvoll. Man hat da nicht das Gefühl, man sei irgendwie anders. Man wird ganz normal behandelt. Es wird nur der Schmerz behandelt, den man hat. Also diese Verletzung im Herzen und in der Seele. Und das ist so schön. Das ist so schön und das hat mein ganzes Weltbild verändert und auch das Bild über mich. Es hat mir wirklich gezeigt, dass ich das schaffen kann und dass ich da eben keine Angst mehr haben muss über mich selber. Und das war, ja, das war echt schön, Leute. Und ich spreche deshalb so offen drüber, weil am Ende des Tunnels gibt's immer Licht. Es gibt immer die Hoffnung und die Hoffnung, die stirbt nicht. Die ist da, die wird bleiben und solange man an dieser Hoffnung festhält und dran arbeitet und versucht wieder aufzustehen, desto stärker kommt man zurück. Und das ist von mir so eine Art Message, ein Appell an euch. Wenn's euch schlecht geht, sucht euch Hilfe und steht dazu. Steht zu euren Ängsten, steht zu euren Stärken und zu euren Schwächen und dann wird alles gut. Und ab dem Zeitpunkt ist es wieder bergauf gegangen. Ich habe mich dann am nächsten Tag tatsächlich selbst entlassen, weil ich wusste, andere, die hier sind, brauchen die Hilfe von den Ärzten mehr. Ich bin ja schon in Behandlung beim Psychiater und bei der Psychologin und denen wird geholfen und wenn ich dann gehe, dann ist wieder Platz für eine gebrochene Seele mehr, die es vielleicht nötiger hat, behandelt zu werden. Und ich bin dann gegangen und musste vor einer Kommission sitzen, bevor ich entlassen wurde. Und da waren 3 Psychiater, 4 Psychologen und das war wirklich ein bisschen komisch. Also gerade, dass der Spotlight nicht auf mich war. Und mir wurden Fragen gestellt und diese Fragen waren, es waren 3 Fragen. Möchten Sie sich selbst etwas antun? Möchten Sie sich selbst umbringen oder verletzen? Meine Antwort, nein. Möchten Sie anderen etwas antun? Verletzen oder etwas anderes tun? Natürlich nicht. Fühlen Sie sich stark genug, aus diesem Haus zu gehen? Ja. Und durch Körpersprache und meiner Sprache, das wird ja alles analysiert, damit du auch wirklich raus kannst, wurde ich mit einer Unterschrift oder mit mehreren Unterschriften entlassen. Und mein Mann und meine Tochter haben dann draußen schon auf mich gewartet. Und ich habe sie so vermisst, auch wenn es nur ein Tag war. Aber ich war so froh, sie wieder umarmen zu können. Und plötzlich war auch wieder diese unbeschreibliche Liebe da, dieses Gefühl, ich konnte wieder fühlen. Und ja, das war einfach wundervoll. Und dann ist es losgegangen mit der Arbeit, nämlich mit mir selber. In der nächsten Folge geht's natürlich wieder weiter und nimm dir aus dieser Folge einfach die Motivation raus, egal wie schwer es ist, es wird besser und egal wie weh es tut, du überlebst es. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal, auf die nächste Folge. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist und meine Geschichte verfolgst und natürlich auch meinen weiteren Weg. In der Zeit, bleib Lila, bleib du, da steht dir. Bis bald. Danke, dass du heute dabei warst bei Die Farbe Lila. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonnier den Podcast und hinterlass mir gern eine Bewertung. Damit hilfst du, die Message weiter zu verbreiten. Folg mir auch auf Instagram, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und hinter den Kulissen zu schauen. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis zur nächsten Folge. Bleib lila, bleib du, das steht dir.